Liebe Gemeinde, ich lade euch ein, mit mir ein Bibelwort zu lesen im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 10. Römer, Kapitel 12, Vers 10. Da heißt es, die Bruderliebe sei herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. So die Elberfelder Übersetzung nach Luther. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Das ist doch ein hoher Anspruch, was hier formuliert worden ist. Und wie gern sagen wir, wenn sich mal alle dran halten würden, wäre doch gut. Aber ist es vielleicht auch etwas, was ich selber praktiziere? Vielleicht sollten wir das praktizieren. Nicht nur vielleicht, sondern es ist ein Auftrag, den uns hier die Bibel gibt. Wie haben das eigentlich die Christen zur damaligen Zeit, also in der Urchristenheit, ausgelebt, so ein Wort? Ich habe mal darüber nachgedacht, dass wir mal nicht als den Paulus, Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, also die großen Apostel hier als Beispiele nennen. Denn da könnte man sagen, naja, das sind sozusagen so hohe Anforderungen. Was kann ich mich mit dem vergleichen? Geht ja gar nicht. Sondern ich habe mal bewusst habe danach gesucht, wo gibt es in der Bibel ein Beispiel von, ich sag mal, Geschwister, Bruder X, Schwester Y, also irgendjemanden, der danach gelebt hat. Und tatsächlich, ich habe solche gefunden. Davon handelt meine Predigt heute. Diese Geschwister, die ich meine, waren, bevor sie Christen wurden, Juden. Wie viele der Christen ja zur damaligen Zeit. Aber in gewissem Sinne blieben sie ja auch Juden. Denn Jude sein bedeutete ja, dass man nicht nur den jüdischen Glauben hat, sondern die Eltern sind Juden, die Großeltern sind Juden, die Urgroßeltern sind Juden. So ähnlich wie viele von uns Deutsche sind, ob sie nun Adventist sind oder nicht. Das ist einfach, man gehört dazu. So, nun ist es mal. Man ist da hineingeboren. Diese Geschwister, von denen hier die Rede ist, es handelt sich um einen Mann und eine Frau, die lernten sich kennen und lernten sich lieben, wie das so ist. Und dann heirateten sie. Und dann zogen sie um. Es ist interessant, dass die Bibel mindestens 5 Umzüge berichtet von diesem Paar. Und zwar nicht nur mal so eben um die Ecke in die nächste Straße, sondern gleich sehr weit weg. Und sie haben immer in der Nähe des Meeres gewohnt, nicht weit weg davon. Sie waren berufstätig, hatten eine kleine Werkstatt in ihrem Haus, arbeiteten an der Herstellung von Textilien. Die beiden zogen also um, und zwar aus dem heute, würden wir sagen, türkischen Hinterland, in die damals größte und modernste Stadt der Welt. Und in dieser großen Stadt, vom kleinen dörflichen Hinterland in die große Metropole, war das schon eine gewaltige Umstellung für sie. Dort gab es nicht nur nette Menschen und Liebe, es gab auch Betrüger, Gauner, Diebe, so wie das eben in einer Großstadt damals und auch heute üblich ist. Diese Geschwister nahmen Kontakt auf mit der jüdischen Gemeinde. Sie waren Juden, wollten also dort wieder Juden suchen. Und trafen auch wieder viele alte Bekannte, die auch auf der Durchreise waren. In der Gemeinde gab es allerdings viel Streit. Streit deshalb, weil Geschwister vor einiger Zeit vom jüdischen Tempel zurückgekommen waren und nun irgendwie verändert. Sie hatten dort Juden getroffen, die ihnen vom Messias erzählt hatten, hatten sich taufen lassen. Sie redeten immer wieder davon, dass die Propheten ja vom Messias geweissagt hatten und nun der Messias gekommen sei. Aber dieser Messias soll schon wieder gestorben sein, angeblich hingerichtet. Und dann soll er aufgefahren sein zum Himmel. Aber er kommt aus einem kleinen Ort aus der Provinz, Name Jesus aus Nazareth. Tja, einige hatten diesen Glauben angenommen, besonders die, die nicht aus dem Volksstamm der Juden waren. Die anderen aber sahen sie als Abgefallene, als Ketzer an. Die Mehrheit wollte einfach am Althergebrachten bleiben. Sie glaubten, da alles Neue sei vom Bösen. Und so gab es eben Streit. Die Glaubensgeschwister, die nun aus dem Gebiet der heutigen Türkei dort in die Weltstadt kamen, waren jung, ein junges Paar. Sie interessierten sich für das Neue, waren aufgeschlossen. Und so kam es, dass sie tatsächlich von diesem Glauben erfuhren und sich auch anschlossen dieser neuen Richtung und sich taufen ließen. Sie hatten allerdings keinen christlichen Prediger dort vor Ort, denn bis dahin war noch gar keiner vorgedrungen. Es gab damals also auch gar keine Orts- und Bezirksprediger im heutigen Sinne. Wahrscheinlich wohnten unsere Glaubensgeschwister in einem der dicht besiedelten Randgebiete der Stadt. Das war so ein Arbeiter- und Handwerkerviertel. Dort landeten die Menschen aus allen Nationalitäten, die aus dem weiten Land, vor allen Dingen aus dem Osten, in die Hauptstadt gekommen waren. Das war das Einfallstor für neue Religionen. Der Streit in der jüdischen Gemeinde wurde aber nicht nur am Sabbatmorgen ausgetragen, in der Synagoge. Es gab überall, wo man sich traf, hitzige Diskussionen und man kann es sich kaum vorstellen, aber es muss zu Prügeleien gekommen sein, Schlägereien. Denn die Regierung erließ eine Anordnung, die für Ruhe sorgen sollte. Nämlich, alle Juden, die hier nicht geboren wurden, mussten die Stadt in kürzester Zeit verlassen. Das muss also einiges muss da los gewesen sein. Und da die Polizei recht streng war und jeder sah zu, dass er den Anordnungen folgte, betraf es jetzt auch dieses junge Paar. Hals über Kopf mussten sie alles verkaufen, wegziehen. Und wahrscheinlich hatten sie den Wunsch, wieder in ihre alte Heimat zu ziehen, denn da war es doch in Pontus, wo sie herkamen, ruhiger als in der großen Weltstadt Rom. Die Seereise dauerte tagelang. War nicht so gemütlich wie heute auf den Luxusdampfern. Und so waren sie froh, dass sie endlich in einer Hafenstadt ankamen, wieder festen Boden unter den Füßen hatten, wo sie umsteigen mussten in ein anderes Schiff, sahen sich zunächst aber erstmal in der Stadt um und es gefiel ihnen. Kurz entschlossen blieben sie dort. Sie konnten ja später noch die Reise weiterführen in die Heimat. Sie fanden ein Haus und gründeten dort wieder eine Textilwerkstatt, um dort Geld zu verdienen. Wie sie gewohnt waren, suchten sie bald wieder den Kontakt zu einer jüdischen Gemeinde vor Ort und trafen dort auch welche, Gläubige, und sie trafen sogar auch Christen. Nach einiger Zeit begegneten sie einem christlichen Prediger, der auch jüdischer Abstammung war, wie sie. Und noch eine Gemeinsamkeit fanden sie heraus. Er hatte früher im selben Handwerk gearbeitet wie sie. Sie freundeten sich schnell an. Und da sie gastfreundlich waren, nahmen sie ihn bei sich zu Hause auf. Er war einer, der von Ort zu Ort zog, dieser Prediger. Da er nicht ganz regelmäßig von seiner Kirche bezahlt wurde, das war damals schwierig, suchte er nach Arbeit. Und das Ehepaar lud ihn ein, bei ihnen als Mitarbeiter einzusteigen. Und so wurde aus dieser kleinen Werkstatt ein kleiner Betrieb. Bei der Handarbeit kann man sich ja gut unterhalten. Man arbeitet mit der Hand und redet. Und der Prediger erzählte ihnen noch viel mehr von Jesus und von Gott. Und sie hörten aufmerksam zu. Im Laufe der Zeit bekamen sie ein immer tieferes Verständnis für die Bibel, für den christlichen Glauben. Nach einiger Zeit bot sich dem Prediger die Gelegenheit, eine neue Missionsstrategie auszuprobieren. Er zog in ein anderes Haus, ein größeres, das einem Glaubensbruder gehörte, der nun kein Jude war. Das Haus lag besonders günstig und er gründete dort mit den Christen, die es dort gab, die erste Hausgemeinde am Ort. Zu dieser Gemeinde gehörte dann also auch unser Ehepaar. Eine eigene Gemeinde. Die Gemeinde wuchs. Bald gründete unser Ehepaar eine zweite Gemeinde in ihrem Haus. Auch wenn das Haus und die Gemeinde sehr klein war, die beiden hielten zwar keine Predigten, aber sie missionierten so gut, wie sie konnten. Die Christen unterschieden sich von den Juden nun auch. Zum Beispiel in ihren Versammlungen. Die Juden saßen in Reih und Glied so hintereinander. Die hörten einem Redner zu. In dieser Gemeinde saß man meist um einen Tisch herum. Man sah sich an. Das Vorbild war die Kleingruppe. Schon wie im Alten Testament, zur Zeit von Mose. Da war bei Mose der Jethro oder Jitro, wie er auch genannt wird, der dem Volk empfohlen oder dem Mose empfohlen hat, das Volk aufzuteilen in verschiedene Gruppen. Zum Beispiel 10 Leute sollten das sein. Damit war eine viel bessere Übersicht die Antwort oder die Möglichkeit. Und man war die Verantwortlichkeit auf mehrere Schultern geteilt, sodass jeder sich irgendwie verantwortlich fühlte. Jesus führte auch dieses Modell ein, indem er sich mit seinen 12 Jüngern traf. Und zwar viel mehr Zeit verbrachte er mit ihnen, als mit den Tausenden, die mal ab und zu kamen und dann mal wieder gingen. Und wenn Jesus von der versammelten Gemeinde sprach, dann sprach er manchmal von 2 oder 3, die sich in seinem Namen versammeln. Er sprach also von einer Kleingruppe. So organisierten sich die ersten Christen in ihren Gemeinden. Sie trafen sich, wie es hieß, in den Häusern hier und dort in der Apostelgeschichte 2. Sie sahen sich als Familie an. Deshalb die Bezeichnung Schwester, Bruder, das ist Familie. Aber es gab in der Stadt, wo sie jetzt gerade waren, auch nicht nur Zustimmung. Wenn einer missionierte, dann gab es schnell Verdächtigungen, Anzeigen. An einem Tag war es besonders schlimm. Da hatte jemand die primitiven Leute in Korinth, in dieser Stadt, aufgewiegelt gegen die Christen und es kam wieder zu Prügeleien. Und es wäre beinahe dazu gekommen, dass man den Prediger umgebracht hätte. Als er das nicht noch schnell vorher erfahren hat und schnell abgereist ist. Unsere Glaubensgeschwister sahen das als ein Zeichen Gottes an. Doch wieder jetzt in ihre alte Heimat zu ziehen. Sie schlossen sich diesem Prediger an, verließen die Stadt Korinth und da hatten sie rund 2 Jahre gewohnt, nahmen das nächste Segelschiff und es ging wieder Richtung Heimat. Sie wollten gern den Prediger begleiten und unterstützen. Das war übrigens ein Prinzip des Predigers, dass er im Team arbeitete, nicht allein. Und nun ist es auch verständlich, dass die beiden gleich mit ihm zusammenarbeiteten. Es ist ja so, in so einer Kleingruppe, wo man sich gut miteinander kennt, da ist einer für den anderen da. Nicht, dass einer jetzt für alle sorgen muss, sondern jeder schaut, wie geht es dem anderen und kümmert sich umeinander. Jeder ist Priester Gottes, sagt zum Beispiel Petrus im 1. Petrusbrief Kapitel 2. Das kommt im Neuen Testament immer so daher, dass das Wort einander sehr betont wird. Wenn ihr mal eine Konkordanz nehmt und das Wort einander aufschlagt, dann werdet ihr merken, dass es im Neuen Testament sehr häufig vorkommt. Ja, einander liebhaben, einander trösten, einander unterordnen. Wir hatten gelesen, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Die Last des anderen tragen gehört auch dazu. Einander die Füße waschen. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Stellen. Das zeigt dieses Miteinander, füreinander, Dasein. Das war ein Merkmal der Christen. Nach der Seereise kamen sie in einer größeren Stadt an, die der Prediger als seinen Ausgangspunkt für seine Mission wählte. Und unserem Ehepaar gefiel es auch dort. Sie wollten ja eigentlich weiter, aber nun ließen sie sich doch dort häuslich nieder, richteten wieder eine Werkstatt ein, gründeten aber auch so schnell als möglich eine Hausgemeinde in ihrer Wohnung. Die beiden blieben dann auch länger. Der Prediger ging wieder in die jüdische Gemeinde, missionierte dort, blieb allerdings nur kurze Zeit dort und fuhr dann wieder mit dem Schiff weiter. Unser junges Paar blieb zunächst mal in der Synagoge, aber zumindest gingen sie dort auch immer wieder hin und nutzten die Gelegenheit, dort von dem christlichen Glauben Zeugnis zu geben, zu missionieren, so gut sie konnten. Immer nur so im kleinen Kreis. An einem Sabbat kam ein Besucher in den Gottesdienst, ein jüdischer Glaubensbruder. Der war auch inzwischen Christ geworden. Die jüdische Gemeinde ließ gerne Gäste zu Wort kommen. Die durften auch etwas sagen. Und so durfte der in der Synagoge reden. Und unser Ehepaar, das sehr gastfreundlich war, nahm den Bruder bei sich zu Hause auf. Und sie erzählten ihm noch mehr über Jesus und den christlichen Glauben. Und er ließ sich das sagen, was er noch nicht wusste. Anscheinend hatte er zuvor Christen kennengelernt und ist unterrichtet worden von Dingen, wo er noch nicht so genau Bescheid wusste. Vielleicht war es eine christliche Splittergruppe, wie auch immer. Obwohl er nicht so genau Bescheid wusste, nutzte dieser Bruder jede Gelegenheit, in dieser Gemeinde, der jüdischen Gemeinde, von seinem Glauben zu sprechen und Zeugnis zu geben. Es ist interessant, dass Gott Menschen gebraucht, die noch nicht in allem, was unseren christlichen Glauben betrifft, gut Bescheid wissen. Das hat er damals gemacht und das tut er auch heute. Er gebraucht nicht nur den, der scheinbar alles weiß über ihn, sondern viele, die noch sehr wenig über ihn wissen. Und dieses Zeugnis dieser Menschen ist oft sehr wirkungsvoll. Jener Gast wurde nach und nach, indem er immer mehr sich mit dem Glauben beschäftigte, zum Laienprediger. Und nach einer gewissen Zeit suchte er sich ein neues Missionsgebiet. Sein Name übrigens Apollos. Er zog mit dem Schiff wieder weg und kam in die Gegend, wo das Ehepaar vorher gewohnt hatte, nach Korinth. Im ersten Korintherbrief wird von unserem Ehepaar berichtet, dass sie und ihre Hausgemeinde die Glaubensgeschwister in der Stadt Korinth grüßten. So hat man das damals gemacht. Man hat Grüße von einer Gemeinde in die andere weitergegeben und dann auch schriftlich. Sie kannten ja noch viele Geschwister dort aus Korinth, denn sie hatten ja da gewohnt. Wahrscheinlich war es unserem Ehepaar schon länger nicht mehr möglich, in der jüdischen Gemeinde dort vom Glauben zu sprechen, denn es gab mal wieder Streit. Als der christliche Prediger nach längerer Zeit in die Stadt kam, wurde er angegriffen. Die Menschen sind in dieser Gegend manchmal ziemlich hitzig und die schlugen schnell zu. Und beinahe wäre er umgebracht worden, wenn nicht unser Ehepaar dazwischen gesprungen wäre und dem Prediger das Leben gerettet hätte. Ihn selbst war es dann auch nicht mehr möglich, in Ephesus, wo sie jetzt waren, dort weiter zu bleiben. Während der Prediger in die nächste Stadt reiste, um zu missionieren, verließen sie auch Ephesus. Und sie zogen wieder zurück nach Rom. Auch wieder eine Riesenreise für die damalige Zeit, nicht so etwa für die, wie man jetzt heute in ein Flugzeug steigen könnte und in 3 Stunden vielleicht da wäre. Dort errichteten sie noch einmal ein Haus mit einer kleinen Werkstatt und wieder gründeten sie eine Hausgemeinde. Inzwischen war nämlich die frühere Regierung nicht mehr an der Macht und deshalb war es auch nicht mehr verboten, dort als Jude und als Christ zu leben. Später schrieb der Prediger einen Brief an diese Ortsgemeinde und bestellte dort einen besonderen Gruß an unser Ehepaar. Nun, dieses Ehepaar muss wohl Besitzer oder Mieter eines Ladens gewesen sein. Insofern waren sie nicht arm. Das ist insofern bedeutsam, weil die meisten Christen in der damaligen Zeit sehr arm waren oder auch Sklaven waren. Sie müssen etwas wohlhabender gewesen sein. Jener Brief des Predigers, da wurde das so gemacht, dass man den Brief einer Person in dieser Stadt übergab und dann wurde er dort vorgelesen, in dieser Hausgemeinde, und dann wurde er von einer Hausgemeinde in die nächste weitergereicht und da wieder vorgelesen, gelesen und damit auch der Gruß weitergegeben. Es gab Boten, die den Brief und die Grüße von einer Gruppe zur anderen weitertrugen. Das Weiterreichen von Briefen und Grüßen verband diese unterschiedlichen Hausgemeinden. Denn es war eine große Stadt und da gab es mehrere Gruppen, die sich dort trafen. Der Prediger nahm in diesem Brief auch die Gelegenheit wahr, unserem Ehepaar zu danken und fügte noch zu, dass alle Gemeinden unter den Heiden ihnen danken. Er hat den beiden besonders dafür gedankt, dass sie sich ihm angeschlossen haben und ihn bewahrt haben vor dem Tod in Ephesus. Denn so dramatisch war es damals. So wurden auch die anderen Glaubensgeschwister informiert davon und fügten damit auch ihren Dank dazu. Ja, Hausgemeinde, was ist das eigentlich? Hausgemeinden waren die normalen Gemeinden zur Zeit des Neuen Testaments. Wir finden das häufig im Neuen Testament berichtet. Man hatte damals nicht so eine Kirche, so ein Gebäude, wie wir hier heute haben. Sie trafen sich grundsätzlich in Wohnungen, in Häusern, und zwar nicht aus Mangel an Gelegenheit, sondern weil sie das so bei Jesus auch selbst kennengelernt haben. Zum Beispiel wird erwähnt in Römer 16, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Kolosser 4, grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Hause. Den Philemon an die Gemeinde in deinem Hause. Oder in Apostelgeschichte 20, ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Das ist so gewesen da zu der damaligen Zeit. Die Christen erlebten damals wirkliche Gemeinschaft in diesen Kleingruppen. Denn in einer Hausgemeinde, da kennt man sich, da kennt jeder jeden, ganz klar. Eine kleine, überschaubare Gruppe. Dort kümmerte sich einer um den anderen. Und dieses Gefühl der Geborgenheit und Zugehörigkeit stärkte sie. Das war wichtig, wenn sie anderen von Jesus erzählt haben, die noch Jesus nicht kannten. Denn sie konnten sie zu dieser kleinen Gruppe einladen, wo einer den anderen wirklich lieb hatte. Dort erlebten sie Gemeinschaft, die sie dringend brauchten, wozu Gott uns ja auch geschaffen hat. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch braucht den Menschen. Er braucht Gott, er braucht gute Beziehungen. Gemeinschaft hatten sie nicht nur am Sabbatvormittag im Gottesdienst, am Ruhetag, sondern oftmals jeden Tag. Sie schauten sich in die Augen, gingen aufeinander zu, fragten einander, wie geht's dir? Es war eine wirkliche Begegnung. Eine kleine Gemeinde, wo sich alle gekannt haben, war der Ort, wo sie auch ihr christliches Leben üben konnten. Üben heißt auch versagen. Ja, auch das. Aber sich auch gegenseitig vergeben. Das gehört zum Christsein dazu. Ein Ort, wo sie sich gegenseitig angenommen haben, mit Fehlern und Schwächen und gemeinsam ein Leben geübt haben, so wie es Jesus gefällt. Das ist ein Raum, wo man heranreifen und wachsen kann und wo gute Beziehungen unter jedem, für jeden ganz wichtig sind. Ist das nicht auch heute genauso noch wichtig und notwendig? Und sehnen wir uns nicht nach enger, wirklicher Gemeinschaft? Die ersten Christen wurden so geschildert. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. So beschreibt der Lukas in der Apostelgeschichte 2 die ersten Christen. Schon zu Pfingsten und als es den Tempel nicht mehr gab, haben sie weiterhin sich in diesen Hausgemeinden getroffen, wo sie auch miteinander gegessen haben. Gemeinschaft erwähnt Lukas immer wieder in seinem Bericht, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben, denn sie durften da auch offen über ihre Nöte reden, ihre Schwierigkeiten. Sie durften sie nicht verheimlichen voreinander. Sie konnten das aussprechen. Und jeder, der in dieser Hausgemeinde war, war ein Beteiligter. Da war keiner nur Zuschauer oder Zuhörer. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Jeder, sagt Paulus, jeder, weil das so eine kleine, überschaubare Gruppe war. Die ersten Christen hatten eine Art von Gemeinde, die der Gemeinschaft, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, entsprach. Und die auch die Jünger untereinander hatten. Gott hatte den Menschen ja auch so geschaffen, dass er nicht allein sein sollte, sondern Gemeinschaft braucht. Und so war es auch in dieser Hausgemeinde. Jeder fühlte sich für den anderen mitverantwortlich. Man kannte sich untereinander. Und diese Verbundenheit war auch gleichzeitig das Gütesiegel der Christen. Das wirkte wie ein Reklameschild. Die Leute kamen in großer Zahl, weil sie sich nach solch einer Gemeinschaft, so einer Wärme und Liebe sehnten. Und damit war die gegenseitige Betreuung, das Füreinander, nicht nur Diakonie, sondern es war auch gleichzeitig Mission. In dem Leben von unserem Ehepaar muss wieder etwas Ungewöhnliches passiert sein. Wir wissen es nicht, was gewesen ist. Jedenfalls verließen sie Rom noch einmal und landeten wieder in Ephesus. 1. Timotheus 1 und 2. Timotheus 4 berichten davon, da schreibt Paulus, Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Paulus grüßt in seinem Brief immer wieder diese beiden, Aquila und Priscilla, die ganz einfache Leute waren. Einfach und sie ließen sich von Gott gebrauchen. Es fällt auf, wenn man den Bericht der Bibel liest, dass sie als Ehepaar in ihrem Dienst für Jesus im Leben und im Handeln anscheinend so eins waren, dass sie immer gemeinsam erwähnt werden. Nicht nur der eine oder die andere, sondern sie beide. Immer gemeinsam zusammen. Und Gott hat sie gesegnet. Und Gott hat sie gebraucht, obwohl wir nicht wissen, wie sie missioniert haben, was sie gesagt haben, was sie im Einzelnen getan haben oder wie viele Menschen sie gewonnen haben. Wird nicht berichtet. Sie haben sich einfach von Gott gebrauchen lassen mit ihren Gaben. Und diese Gaben waren zum Beispiel ihr Handwerk, das sie benutzt haben, um auch dort tätig zu sein in ihrem Glauben. Oder die Gabe der Gastfreundschaft, sodass sie die Prediger Paulus und Apollos aufgenommen haben und sie Geschwister aufgenommen haben in ihre Hausgemeinde. Ja, die durften in ihre Wohnung, in ihr Haus. Und sie haben immer wieder Hausgemeinden gegründet, um dort das Evangelium zu verkündigen und auszuleben. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, schreibt Paulus im Römerbrief. Und ich denke, diese Geschwister haben das ausgelebt, was er hier uns als Gottes Wort sagt. Kann Gott auch uns gebrauchen? Kann er auch mich gebrauchen und dich gebrauchen? Ja, die Antwort liegt auf der Hand. Aber die Antwort zeigt uns auch, wir müssen kein Paulus sein, kein Petrus oder sonst irgendein großer Name oder Apollos. Wir können wir selbst sein. Sei du selbst und Gott kann dich und mich gebrauchen. Du musst kein anderer sein. Er braucht dich. Gerade dich braucht er, so wie du bist. Lass dich von Gott gebrauchen, wie Priscilla, wie Aquila oder vielleicht noch ganz anders. Gott hat viele Wege, er hat viele Menschen, die auch ganz anders sind. Stell dich Jesus einfach zur Verfügung, er macht dich zum Segen. Amen.